I took the initiative in creating the internet.
How dare you!
I broke the internet.
Letzte Woche im Internet mit Dora, Popkultur-Pro aus Berlin. Präsentiert von Granny, der Kreativagentur für Entertainment. Damit seid ihr up to date, was die aktuellen Themen im Netz angeht. Immer unter 30 Minuten, immer mit Dora.
Hallo und herzlich willkommen zur 41. Episode von Letzte Woche im Internet. Hier ist der Disclaimer. Ich habe gestern Abend getrunken, was erstens bedeutet, dass das ein Struggle wird, diese Episode aufzunehmen. Und zweitens könnte das auch Teil des Grundes sein, warum ihr diese Episode wahrscheinlich erst ungefähr so gegen Donnerstag hört. Maybe tonight, wir werden sehen.
Der letzte Woche im Internet-Ticker.
Kanye West ist zurück und designt Burgerboxen. Er ist wieder da. Kanye West hat nach 2 Monaten Social Media Pause seinen Instagram-Account wieder aktiviert und nicht nur das. Kanye wäre natürlich nicht Kanye, wenn er nicht auch gleich ein neues großes Projekt am Start hätte. Über sein neues Vorhaben hat er bei Insta Folgendes geschrieben: Ye tut sich mit dem Industriedesigner Naoto Fukasawa zusammen, um die McDonald's-Verpackung neu zu erfinden. Okay. Auch in seiner Instagram-Story teilte er ein Bild seines Entwurfs mit den Worten: Nächste Woche sind es die Pommes. Inwiefern es sich um eine offizielle Kooperation für den Fastfood-Riesen handelt, ist derzeit nicht bekannt. Abwegig ist es aber nicht, weil Kanye erst Anfang des Jahres im Rahmen des Super Bowls in einem McDonald's-Werbespot zu sehen war. So, wir bleiben direkt beim Super Bowl. Pepsi zieht sich aus der Super Bowl Halftime Show zurück. 10 Jahre lang hieß die Halbzeitshow des Super Bowls Pepsi Super Bowl Halftime Show. Wie der Brausenhersteller jetzt bekannt gegeben hat, soll es dabei nicht bleiben. After 10 years of iconic Pepsi Super Bowl Halftime Show Performances, we have decided it's time to pass the mic. Die offiziellen Gründe seitens Pepsi für die Entscheidung lauten: This withdrawal is part of a larger strategic shift to bring unprecedented music and entertainment experiences to fans where they are now and where they will be in the future. Was Pepsi ein bisschen verschweigt ist, dieses Sponsoring kostet ungefähr 50 Millionen Dollar im Jahr. Und das könnte eventuell auch der Grund sein, warum man sich da als Partner zurückzieht. Als neue Partner für die Halftime-Show haben sich wohl angeblich bereits Amazon und Verizon in den Ring geworfen. P. Diddy erzählt von seinem ersten Mal Ecstasy. Rapper Notorious B.I.G. wäre letzte Woche 50 geworden, wenn er nicht 1997 erschossen worden wäre. Pünktlich zu seinem Geburtstag hat sich jetzt Kollege und Bestie P. Diddy zu Wort gemeldet und alte Stories über seinen verstorbenen Homie verraten. Zum Beispiel auch, warum der Dreh für Hypnotize bis heute so besonders für ihn ist.
Oh man, the video was fun. That was like the first time we both tried ecstasy. Woo! It was an experience. You know what I'm saying? Everybody,
take that. Take that.
Hey yo, Biggie's 50. Check this out. We have nothing to hide. You know what I'm saying? That was a long time ago. It was the first time. It was just a little nibble. It was all right. It was a little nibble, but we was in extra high spirits. This breaking news and shit.
Yeah, he's like,
fuck it. On his 50th birthday, I want to let y'all know that.
Das gesamte Video, in dem Diddy über sein Ecstasy-Abenteuer mit B.I.G. und den Hypnotize-Dreh erzählt, verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Das Apple Repair Kit. The Right to Repair ist eine EU-Richtlinie, auf die die ganze Tech-Szene schon länger gewartet hat. Nach diesem Gesetz sollen Tech-Unternehmen verpflichtet werden, ihre Geräte reparierbar zu machen. Dazu gehören also Dinge wie ein iPhone-Display selbst austauschen zu können und so weiter. Apple hat in vorauseilendem Gehorsam schon angekündigt, Ersatzteile und Werkzeugkits zu iPhones anzubieten, damit die NutzerInnen ihre Geräte selbst reparieren können. Das US-Tech-Blog The Verge hat jetzt ein solches Reparaturkit in die Finger bekommen und schreibt als Überschrift: Apple shipped me a 79-pound iPhone repair kit to fix 1.1-ounce battery. I'm starting to think Apple doesn't want us to repair them. Kurzfassung: Das Repair Kit wiegt 35 Kilo, ist super kompliziert und besteht aus 2 sehr großen schwarzen Boxen und kostet neben den $69 für die neue Batterie auch noch $49 Leihgebühr und $1,200 Pfand, der weg ist, wenn man länger als 7 Tage für die Reparatur braucht. Also anders gesagt, vielleicht dann doch lieber reparieren lassen. Kevin Spacey steht vor der Anklage. Die britische Staatsanwaltschaft hat eine Anklageerhebung gegen Kevin Spacey genehmigt. Damit ist jetzt ganz offiziell ein Strafverfahren angelaufen, an dessen Ende Kevin Spacey der Prozess wegen sexueller Nötigung von 3 Männern in 4 Fällen gemacht werden kann. Seine Karriere liegt seit 2017 auf Eis und wenn das so weitergeht, könnte sie das unseretwegen auch gerne noch weiterhin. Pokémon Go-Macher wollen ein eigenes Netzwerk starten. Niantic Studios, die kennt ihr vielleicht, weil sie das Echtwelt-Adventure-Game Ingress entwickelt haben oder mit Pokémon Go im Jahr 2016 einen riesigen Erfolg auf all unseren Smartphones gelandet haben, plant ein eigenes Social Network an den Start zu bringen. Das Netzwerk soll Campfire heißen und vor allen Dingen mit den AR-Features, mit denen das Unternehmen immer wieder Lob auf sich gezogen hat, punkten. Dabei soll es möglich sein, auf einer 3D-Karte Events zu organisieren und sich entsprechend zu verabreden. Der Niantic-Chef John Hanke möchte hier also ganz offenbar ein Gegengewicht zum zuckerbergischen Metaverse setzen und sagt selbst, wir wollen Technologie nutzen, um etwas Magie zur Welt hinzuzufügen. Wir sind gespannt. Twitter muss Strafe zahlen. Twitter muss wegen NutzerInnentäuschung 150 Millionen Dollar Strafe zahlen. Das Unternehmen hatte nämlich jahrelang verschwiegen, dass aus Sicherheitsgründen hinterlegte Handynummern und E-Mail-Adressen auch zu Werbezwecken verwendet wurden. Twitter spricht von einem Versehen. Die Behörden sahen das aber anders und werfen der Plattform vor, die NutzerInnen jahrelang gezielt getäuscht zu haben. Die Rede ist von 2013 bis 2019. Twitter habe demnach verschwiegen, dass die für Zwei-Faktor-Authentifizierung hinterlegte Handynummern und E-Mail-Adressen dazu verwendet wurden, Unternehmen dabei zu helfen, personalisierte Werbung zu schalten. In einer Stellungnahme meinte Twitter zu den Vorwürfen, einige der zu Sicherheitszwecken bereitgestellten E-Mail-Adressen und Telefonnummern konnten versehentlich für Werbezwecke verwendet werden. Das Problem sei aber im September 2019 behoben worden, also nach 6 Jahren. Autsch. Ellen DeGeneres sagt tschö. Nach insgesamt 19 Jahren und mehr als 3200 Folgen hat Moderatorin Ellen DeGeneres das letzte Mal ihre gleichnamige Show moderiert. Dabei hatte sie als Studiogäste unter anderem Pink, Billie Eilish und Jennifer Aniston, ist ein cooles Line-Up, muss ich sagen, letztere, die über die Jahre 20 Mal in Ellens Talkshow war, wurde sogar ein bisschen sentimental. Wo sind nur die 19 Jahre geblieben? In diesen knapp 2 Jahrzehnten hat sich eine ganze Menge getan, wie Ellen in der Sendung verraten hat. Zu Beginn durfte ich das Wort gay in der Show nicht sagen. Außerdem konnte sie auch nicht über die Beziehung zu ihrer Frau sprechen. Diese Tabus sind aber zum Glück längst gebrochen und Ellen gilt mittlerweile als eine der bekanntesten offen lesbischen Frauen im US-amerikanischen Fernsehen und darüber hinaus. Warum Ellen gerade jetzt mit ihrer Show Schluss macht, ist nicht ganz klar. Sie hat aber seit längerem mit negativen Schlagzeilen zu kämpfen, nachdem einige ihrer Mitarbeiter die feindselige Arbeitsatmosphäre bei Ellen öffentlich gemacht hatten. Ich sag mal so, bei Ellen.
Rezo und einige Models fordern das Ende von Heidi Klum und ihren Mädels.
Mit einem lauten Knall ist letzte Woche die gefühlt 562. Germany's Next Topmodel Staffel geendet und Teilnehmerin Lou Anne nun die Gewinnerin. Die ganze Season und vor allem das ganze Finale über hat Heidi Klum keine Gelegenheit ausgelassen, zu betonen, wie divers man doch in diesem Jahr bei Germany's Next Topmodel sei. Hätte man aus dem Finale ein Trinkspiel gemacht, jedes Mal ein Shot, wenn Heidi das Wort Diversity sagt, dann wäre man schon kurz vor der ersten Werbepause unterm Tisch gelegen. Weil das alles wenig authentisch und glaubhaft rüberkam, wurde das Finale von der Presse auch eher zerrissen. Unter anderem mit recht treffenden Zusammenfassungen wie: Die Show feiert sich für Diversität, doch das Finale ist entlarvend. Das ist aber nicht die einzige Kritik, die sich Modelmama Heidi für Germany's Next Topmodel in diesem Jahr anhören muss. Kurz vor Ende des Finales hatten sich nämlich einige Ex-Teilnehmerinnen zu Wort gemeldet und darüber gesprochen, welche Erfahrungen sie in der Show machen mussten.
Mein erstes YouTube-Video nach so einer langen Zeit und dann gleich eins, wofür ich verklagt werde. Na dann darauf, Prost.
Das ist Liana. Sie kennt ihr vielleicht noch aus der Staffel von vor 2 Jahren. Damals ist sie überraschend im Finale ausgestiegen, nachdem sie in dem Jahr zur absoluten Hassteilnehmerin wurde. Das ging sogar so weit, dass sie nicht nur Morddrohungen bekam, sondern dass wohl auch Leute zu ihr nach Hause kamen und versucht haben sollen, ihren Hund zu vergiften. Zeitweise stand Liana sogar unter Polizeischutz. Und das alles nur wegen einer Castingshow? Jedenfalls hat Liana jetzt ein Video aufgenommen, in dem sie über ihre Zeit bei GNTM spricht und der Produktion ziemlich heftige Vorwürfe macht. Unter anderem sollen Heidis Mädchen unnötig unter Stress gesetzt und von der Außenwelt isoliert worden sein.
Ihr habt kein Handy, kein Handy. Wir durften die ganze Zeit, 3 Monate lang war mein Handy weg, wirklich weg. Ich durfte nicht mal nach Drehschluss an mein Handy. Ihr habt kein Handy, ihr habt keinen Netflix. Wir hatten Fernseher, ja, aber die waren ausgestellt. Wir durften darauf nicht mal Netflix gucken. Netflix!
Dieser ganze Außenbereich und alles war bewacht. 24/7 wurden wir bewacht. Da war auch ein Wachmann, der immer geguckt hat. Und uns wurde halt gesagt, sollten wir rausgehen? Sollten wir irgendwie versuchen rauszugehen? Sind wir sofort von der Schuld disqualifiziert.
Außerdem soll die Produktion bewusst Streits unter den Teilnehmerinnen provoziert sowie Models und Situationen manipuliert haben. Liana erzählt in ihrem Video von einer Situation, in der die Produktion eiskalt herummanipuliert haben soll. Während der ersten Fashion-Show in ihrer Staffel sollen kurz vor Beginn Stylisten gekommen sein und gezielt die Füße einiger Kandidatinnen eingecremt. Die Kombination aus feuchter Creme und den High Heels hätte dafür gesorgt, dass die Models während des Walks aus den Schuhen rutschten und stolperten. Demnach soll von der Produktion manipuliert worden sein, wer auf dem Catwalk einen guten Walk abliefert und wer nicht. Wenn dem wirklich so wäre, dann wäre das nicht nur ganz schön fies, sondern auch im Zweifelsfall gefährlich. Wenn man stolpert und dabei ungünstig fällt und so weiter. Apropos gefährlich, wenn man den Aussagen einiger Ex-Teilnehmerinnen glauben möchte, sind über die Jahre auch einige Nachwuchsmodels bei GNTM zu Schaden gekommen. Beispielsweise Ex-Kandidatin Abigail berichtete schon vor 2 Jahren von einem Autounfall im Rahmen der Show, bei dem sich der Wagen sozusagen überschlagen hatte. Die Produktion habe mit dem Dreh aber ganz normal weitergemacht, obwohl sie nach einem Arzt gefragt haben soll. Der Dog sei aber erst mitten in der Nacht, 12 Stunden später gekommen. Als am nächsten Tag entschieden wurde, dass der Unfall nicht ausgestrahlt wird, wurde der Vorfall angeblich auch am Set nicht mehr thematisiert. Bei Ex-Teilnehmerin Natalie soll der Arzt nach einer Verletzung am Arm erst 3 Tage später gekommen sein. Und auch Ex-Teilnehmerin Kiki behauptet sich bei einer Challenge den Arm gebrochen zu haben, was in der Show, quote-unquote, verheimlicht wurde. Also alles ganz schön doll. Selbst YouTuber Rezo hat sich jetzt eingeschaltet und hat dazu ein Video gemacht, in dem er weitere Vorwürfe präsentiert und sich geschockt gibt, dass die Show nicht schon längst abgesetzt wurde. Das Video verlinken wir euch in den Shownotes. Da wirkt es fast schon ein bisschen zu zufällig, dass ausgerechnet in der Woche, als die Vorwürfe gegen ProSieben bekannt werden, die gesamte Ausstrahlung der Reality-Show The Beauty and the Nerd abgesagt wird, die eigentlich für diese Woche angesetzt war. Zwar hat ProSieben keine konkreten Gründe genannt, aber auch diese Sendung wurde in den vergangenen Jahren immer wieder mit Vorwürfen, die von Lookismus bis zu Menschenverachtung reichten, konfrontiert. Könnte also ganz gut ins Bild passen, dass ProSieben gerade erst einmal genug um die Ohren hat, bevor der nächste Shitstorm kommt. Wobei wir natürlich nicht wissen, was in der neuen Staffel passiert ist oder passiert wäre. Ob es zu einer Ausstrahlung dieser Staffel kommt, ist noch unklar. Die Show jedenfalls soll erst 2023 wiederkommen.
Neues von Finn Kliemann. Tom Ilbruck tritt zurück und Finn veröffentlicht Video.
In der Causa Finn Kliemann war es in der letzten Woche ja ein bisschen ruhiger geworden. Offenbar, weil die PR-Agenturen und Wirtschaftsprüfungsunternehmen ordentlich beschäftigt waren, die Bücher und Akten entsprechend zu sortieren und so auszulegen, dass man sich gut positionieren kann. Das jedenfalls lassen die beiden Veröffentlichungen der letzten Woche vermuten. Kleiner Hinweis, wenn ihr gar nicht wisst, worüber ich spreche, wir haben in der letzten Woche im Internet Folge 38 vor 3 Wochen einmal sehr ausführlich den ganzen Fall dargelegt. Das haben wir euch in den Shownotes natürlich auch verlinkt. Also, was ist denn jetzt letzte Woche passiert? Zuerst hatten wir da die Stellungnahme von Tom Ilbruck, das war der Geschäftsführer von Global Tactics, dem Unternehmen, mit dem Finn Kliemann die ganzen Masken, die es gemeinsam ausgekaspert hat. War ist hier das Stichwort, denn das Statement endet mit den Worten: Als Konsequenz aus meinem Handeln habe ich mit sofortiger Wirkung um die Auflösung meines Beschäftigungsverhältnisses mit der Global Tactics Production GmbH gebeten, was auch alle weiteren Tätigkeiten der Global Tactics Unternehmensgruppe umfasst. Die Kurzfassung des weiteren Statements: Nun, eigentlich war das alles gar nicht so schlimm und überhaupt, der Zulieferer Adrian A. ist eigentlich an allem schuld. Hinweis, der sich übrigens noch nicht geäußert hat, aber als eine der Informationsquellen für Böhmermann gilt. Und grundsätzlich war das eigentlich nur ein kommunikativer Fehler und das hätte man alles klarer offenlegen müssen. Wer das alles nachlesen möchte, kann das unter zstn.de tun. Und als wäre das alles noch nicht genug Update, hat sich auch Finn Kliemann selbst wieder geäußert. In dem 6 Minuten langen Video, in dem er schluffig im Oversize-Hemd zerknautscht in die Kamera schaut, bittet er um Entschuldigung und erklärt, dass er jetzt erst einmal aufräumen möchte. Was Finn Kliemann hier also vor allem sinngemäß einräumt: Ich dachte, es trifft den Falschen, bis mir aufgefallen ist, dass ich dafür immer mit meinem Namen stand. Oder in seinen Worten:
Es hat sich einfach voll gut angefühlt, von euch gemocht zu werden. Und die Wahrheit ist, dass ich mehr davon haben wollte.
Okay. Begleitend dazu hat Finn Kliemann im Blog auf der Webseite seines Shops eine sehr ausführliche Erklärung samt Offenlegung diverser Zahlen veröffentlicht und dazu erklärt, dass er die etwa 280.000 Euro, die er mit den Masken versehentlich eingenommen hatte, nun spenden möchte und in allen seinen Companies einen Beirat installieren möchte, der darauf aufpasst, dass nichts mehr schief läuft. Und von Stefanie Heinzmann bis Jan Köppen knallen diverse Stars erst einmal ein rotes Herz in die Kommentarspalte und zeigen so, Fehlerkultur muss funktionieren. Wir nehmen die Entschuldigung an. Sortier dich erstmal, Fini. Einen anderen Blickwinkel auf die ganze Geschichte nehmen aber andere in der Kommentarspalte und auf Twitter ein, denen wir hier mal ein bisschen Raum bieten möchten, damit wir nicht in dieselbe Falle tappen, in die wir alle getreten waren, als Finn Kliemann damals sein erstes Video veröffentlicht hat und bevor wir die Böhmermann-Recherchen überhaupt kannten. So hat beispielsweise der ehemalige PR-Berater und Twitter-Nutzer Ed Barbkor einen Thread veröffentlicht, in dem er zu dem Schluss kommt, dass Finn Kliemann hier ganz offenbar professionell in Sachen Krisenkommunikation beraten wurde und die authentische Schluffigkeit eben doch einfach nur Teil der Brand ist. Er schreibt, wie komme ich darauf, dass er beraten wurde? Das Video wirkt mal wieder authentisch selbstgemacht, aus dem Herzen gesprochen, aber es ist bis ins kleinste Detail durchdacht. Das ist erstmal nicht schlimm, es erinnert mich aber an die Krisenkommunikation von Konzernen. Wofür entschuldigt er sich? Dass er den Eindruck erweckt hat, er wäre verantwortlich dafür. Darin unschwer zu erkennen, ich bin nicht verantwortlich. Ein Höhepunkt ist zum Beispiel die Erwähnung der Wirtschaftsprüfer, die jetzt rausgefunden hätten, dass er mit den Masken doch Geld verdient hat. Diese Passage soll nichts anderes sagen als ich wusste nicht, dass ich Geld verdiene. Zur Erinnerung, der Mann hat eine Handvoll Firmen inklusive Vermögensverwaltung und Werbeagentur und behauptet, seine 6- bis 7-stelligen Umsätze unterliegen keiner Kalkulation? Natürlich nicht. Sowas kalkuliert man schon deshalb, um nachher nicht mit 300.000 Euro in der Kreide zu stehen. Ihr merkt also, das letzte Wort in der ganzen Geschichte ist noch lange nicht gesprochen, passend aber irgendwie, dass Finn Kliemann sein Video ausgerechnet an dem Tag veröffentlicht hat, als sich Jan Böhmermann in die Sommerpause verabschiedet hat.
Bundeswehrkommandeurin darf ihre Tinder-Bio nicht schreiben, wie sie möchte.
Stellt euch bitte Folgendes vor. Euer Arbeitgeber teilt euch mit, dass ihr euch auf einem Dating-Profil ein wenig zu freizügig äußert und würde euch bitten, das entsprechend anzupassen, damit ihr kein schlechtes Licht auf das Unternehmen werft. Klingt absurd irgendwie, ist aber in der Bundeswehr genau so vorgefallen. Was war genau passiert? Die Bundeswehrkommandeurin Anastasia Biefang hatte 2019 auf Tinder ein Profil, in dessen Bio sie geschrieben hatte, spontan, lustvoll, trans. Offene Beziehung auf der Suche nach Sex. All genders welcome. Daraufhin hat ihr Disziplinarvorgesetzter einen Verweis erteilt, gegen den sie entsprechend vorgegangen ist. Aber auch das Truppendienstgericht, also die erste Instanz sozusagen, hatte die Entscheidung des Vorgesetzten bestätigt. Die Begründung: Soldatinnen hätten auch außerhalb des Dienstes ordnungsgemäß aufzutreten, quote unquote. Und die Formulierung in der Tinder-Anzeige habe Zweifel an der moralischen Integrität der Kommandeurin geweckt. Damit ging Biefang weiter bis zum Bundesverwaltungsgericht, welches nun sein Urteil gesprochen hat und die bisherigen Entscheidungen ebenfalls grundsätzlich bestätigt hat. Zwar hatte der Richter Zweifel darin, ob durch Biefangs Tinder-Profil direkt das Ansehen der gesamten Bundeswehr beschädigt würde, jedoch sei sie, quote unquote, ihrer Pflicht zur Wahrung des eigenen Ansehens nicht nachgekommen. Biefang habe als Kommandeurin mit 1000 Mitarbeitern eine besonders repräsentative Position inne gehabt, so das Zitat. Dieses Urteil verteidigte der Richter Richard Häusler mit der Formulierung: Wir denken, dass ein Kommandeur auch im Internet seine Worte wählen muss. Da müssen Formulierungen vermieden werden, die Zweifel an der charakterlichen Integrität wecken. Dass also eine offene Beziehung oder die freizügige Suche nach Sex die eigene Integrität unterwandern, zeigt, in welchem Weltbild die Bundeswehr und die gerichtlichen Instanzen sich leider immer noch bewegen. Biefang hatte auf den Fall mit Enttäuschung reagiert und bekannt gegeben, fortan alle Profile durch ihre Vorgesetzten auf Rechtmäßigkeit überprüfen zu lassen.
Das 9-Euro-Ticket kommt und bringt so viele Ausnahmen mit, dass niemand mehr durchblickt.
Das 9-Euro-Ticket ist da. Ihr wisst schon, der Grund, warum Sylt fürchtet, von Menschen überrannt zu werden. Das Ticket kann seit letzter Woche gekauft werden und das haben auch schon einige Leute gemacht. Allein über den Online-Shop der Deutschen Bahn soll das Ticket bereits über 200.000 Mal gekauft worden sein. Und da kommen dann alle lokalen und regionalen Verkehrsverbünde noch on top. Man merkt also, die Leute würden sogar mehr Bahn und weniger Auto fahren, wenn man es ihnen doch ermöglichen würde. Worauf sich alle freuen, die Gültigkeit des Tickets reicht über die eigene Stadt. Stadt hinaus. Das Ticket gilt bundesweit für alle Züge, Busse und Bahnen im Nahverkehr. Eigentlich könnte es also ganz einfach sein. Kein Fernverkehr, das heißt kein ICEC, kein ICE, und das ist, was in den letzten Wochen für entsprechendes Chaos sorgte. Denn nicht alles, wo Nahverkehr draufsteht, ist auch Nahverkehr. So gibt es beispielsweise einige Regionalexpresse, die auch als Regionalexpress lackiert sind, die allerdings von der Deutschen Bahn Fernverkehr AG betrieben werden und dabei nicht unter das 9-Euro-Ticket fallen. Gleichzeitig gibt es auch Intercities, die zwar als Intercity durchs Land fahren, durch entsprechende Regelungen zwischen Deutscher Bahn und dem Bundesland aber als Nahverkehrszug gelten. Woran man also erkennen kann, welchen Zug man nutzen darf? Nun, in der Bahn-App steht es klein zwischen Maskenpflicht nach gesetzlicher Regelung und Rollstuhlstellplatz. Voranmeldung unter dieser Telefonnummer klein. 9-Euro-Ticket nicht gültig. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn es einfach und unkompliziert ein Ticket für alle gegeben hätte. Oder, wie es der Twitterer Danimo schreibt, sorry, ihr versteht offenbar immer noch nicht, dass außerhalb der Bubble niemand den Unterschied zwischen Deutsche Bahn Fernverkehr und Deutsche Bahn Regio kennt. Und zwar insbesondere die, die das Ticket locken soll. Das wird viel Frust geben. Ihr könnt das nicht allein auf die Politik abschieben.
Bild-Chefredakteur äußert sich transphob in Talkshow und niemand schreitet ein.
Vorneweg erstmal ein Trigger-Warning. Wir wiederholen hier transphobe Äußerungen. Solltet ihr das nicht gut hören können oder wollen, spult am besten ein paar Minuten nach vorne. Alexander von Schönburg ist nicht nur der Bruder von Gloria von Turn und Taxis und Textchef für die Bild und verantwortlich für deren Adelsressort natürlich, sondern vor allem in der letzten Woche durch transphobe Äußerungen in der RBB-Talkshow Riverboat aufgefallen. Was war passiert? In der wöchentlichen Talkshow, die in dieser Ausgabe von Kim Fischer und Sebastian Fitzek moderiert wurde, treffen regelmäßig einige Prominente aufeinander, die dann 2 Stunden lang gemeinsam ihre Bücher oder Filme bewerben. Immer wieder treten dort aber auch Menschen auf, die tatsächlich eine Geschichte oder etwas zu sagen haben. Und das ist auch letzte Woche passiert, als die Transaktivistin Hanna Corrales in der Show aufgetreten ist. Bereits zu Beginn hatte besagter Alexander von Schönburg an Hanna Corrales gerichtet, dass sie bitte ihre Beine nicht öffnen soll, wie Sharon Stone in Basic Instinct, weil er sich sonst umsetzen müsste. Diesen offenkundig transphoben Angriff hätte er den anwesenden Cis-Frauen vermutlich gegenüber nicht geäußert. Apropos nicht geäußert, durch Nichtäußerung sind auch die Moderatorinnen aufgefallen, die diese Situation einfach gänzlich unkommentiert gelassen haben. Diese Situation hat Hanna Corrales dann in ihrem Interviewsegment auch genauso thematisiert und dafür immerhin Applaus erhalten. Was lernen wir aber daraus? Zivilcourage ist es nicht nur, der alten Lady auf der Straße zu helfen, der die Tasche geklaut wird, sondern auch mal Aussagen zu callen, die so einfach gar nicht gehen.
Das Bahnhofsviertel des Internets schaut Trash-TV im Schnelldurchlauf.
I need attention.
Aloha, willkommen zurück im Bahnhofsviertel des Internets. Zeit für einen kurzen Stimmungscheck.
And I feel amazing, fantastic, I feel so happiness.
Damit das auch so bleibt, habe ich für euch ein richtiges Goodie am Start. Wenn ihr, wie ich, derbe auf Trash-TV steht, aber jetzt nicht unbedingt Lust und Zeit habt, euch die kompletten Sendungen anzugucken, der YouTube-Channel Thoughts and Prayers, der macht ziemlich nice Videos, in denen so richtige Trash-TV-Shows, Pop-Culture-Momente wirklich so richtig überzeichnet zu Meme-Collagen werden. Da werden wirklich so die heftigsten What-the-fuck-Momente aus irgendwelchen Trash-Shows zusammengesucht. Und ganz ehrlich, von den meisten Shows hat man auch noch nie gehört und ganz oft auch zu Recht, aber was soll ich sagen, die Person hinter dem Channel ist einfach wirklich the most shadiest you could think of und schafft es wirklich aus allem so die krasseste What the fuck Essenz zu ziehen. Ganz egal, ob es Demi Lovato ist, die von eigenen Erfahrungen mit Aliens spricht, Kanye West, wenn er mal wieder Kanye West ist, oder wenn es darum geht, dass eine Teilnehmerin von der Dating-Show 90 Days Fiancé, also so einer Dating-Show, bei der man auch nicht so ganz weiß, worum es da eigentlich genau geht, ihrem Verlobten beichtet, dass sie ihm fremdgegangen ist, aber das nur aus Versehen.
And I called over a friend and cuddled with him. And we ended up having sex. I didn't mean for that to happen. I didn't mean for that to happen. I didn't mean for that to happen. And it just happened because I was so distraught and so upset. We ended up having sex with each other.
Ja, wer kennt das nicht? Anyway, Thoughts and Prayers kondensiert wirklich die schrecklichsten Shows der Welt in kurze Videos und macht daraus so richtige Guilty Pleasure Cringe Festivals. Also anders kann man das nicht nennen. Man kennt danach wirklich die schlimmsten Highlights aller Shows, ohne die jemals ganz gesehen zu haben, und das reicht. Auf jeden Fall, den Channel verlinken wir euch hier in den Shownotes, und falls ihr auch irgendwie eine Netzperle habt, die unbedingt mal hier vorgestellt werden sollte, dann slidet auf jeden Fall ganz smooth in unsere DMs und lasst es uns wissen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.
I feel so happiness.
Oh Gott, habe ich es geschafft? Leute, das war die 41. Episode von letzte Woche im Internet. Themenrequests und Feedback gerne an letzte Woche im Internet at granny.de oder über unsere Socials. Ihr wisst, wir freuen uns immer über eure Messages. Wenn ihr wissen wollt, was diese Woche im Internet passiert ist, und vielleicht wissen wir ja dann auch, was im Johnny Depp Amber Heard Trial rausgekommen ist, dann hört bitte nächsten Mittwoch wieder rein. Und wenn es euch gefallen hat, abonniert diesen Podcast, folgt uns, teilt den Podcast mit Menschen, von denen ihr denkt, die könnten den gut gebrauchen. Und ansonsten, wie immer, seid lieb zueinander, vor allen Dingen im Internet. Oh, halt, ich habe was vergessen. Ich soll noch dazu sagen, das sage ich natürlich auch sehr gerne dazu, our very own Gavin Kallmeier war bei XXL zu Gast und wir haben auf jeden Fall gut Quatschi gemacht und auch nicht wenig getrunken. I think it's quite enjoyable. Okay, das war's. Bye.